Meine Leute sind Söldner, die wollen einen Krieg gewinnen und mit bei euch müssen sie den Bahnhof bewachen. Gute Vertriebler zu erkennen. Das ist, ich glaube, das ist die Krux in der gesamten, im gesamten Vertrieb. Kann ich heute nach 21 Jahren Vertrieb klipp und klar sagen. Man kann einen dummen Fleißigen hinbekommen, aber einen cleveren Faulen nicht. Ich sage heute mit fester Überzeugung, Fleisch schlägt Talent. Dann haben wir angefangen, den Laden groß zu ziehen. Und das haben wir dann eigentlich auch ganz gut hinbekommen. Bis zum Jahr 2011 waren wir der zweitgrößte Vermittler im Bereich private Krankenversicherung. Könnt da Bücher schreiben darüber. Und ich weiß auch schon, wie der Titel des Buches ist. Das heißt Sternchen 31.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch auf der Plattform Ihrer Wahl und bewerten Sie ihn, denn das würde mich A freuen und B wäre es auch gut für den Podcast-Algorithmus. Kommen wir jetzt zu meinem heutigen Gast. Er sozusagen ist ein Leidensgenosse von mir, wenn es um den richtigen Buchstaben im Vornamen geht. Wenn man allerdings gerne bei mir das C statt dem K schreibt, ist bei ihm genau andersrum. Man schreibt eher mal K statt dem C. Unter anderem darüber hatten wir uns nämlich zum Beispiel beim diesjährigen Warm-Up-Party zur DKM unterhalten. Aber das ist natürlich nicht der Grund, warum ich ihn eingeladen habe. Sondern, weil er unter anderem ein absoluter Vertriebsexperte mit jahrzehntelanger Vertriebserfahrung in der Branche ist. Er gehörte unter anderem zum Gründerteam der Inpunctu AG und war zum Schluss Vorstand für Vertrieb und Marketing. Und in diesem Jahr hat er nun mit Sales Hub Financial Commerce und der Personalis GmbH direkt zwei Unternehmen mit dem Fokus auf Vertrieb in der Branche gegründet. Die Rede ist natürlich von Markus Börner, mit dem ich heute über all das und noch vieles mehr sprechen werde. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
Hallo Marco, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe gesagt, ne, wir haben uns ja dieses Jahr bei der Warm-Up-Party zur DKM unterhalten. Das war vor knapp einem Monat. Wann warst du eigentlich das erste Mal von DKM?
Ich war das erste Mal auf der DKM, ich glaube im Jahr 2010. Da war ich das
Aha.
erste Mal tatsächlich auf der DKM, habe davor nur gerüchteweise davon gehört und war dann 2010 das erste Mal tatsächlich dort. Und muss sagen, es ist zwischenzeitlich ein großes, witziges und sehr, sehr professionelles Klassentreffen geworden.
Ah, ich wollte mir auf, wie ist da, hat sich irgendwas so für dich krass verändert, 2010 bis jetzt 2014? Oder?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, also es ist immer noch so ein klassisches Meet and Greet. Dadurch, dass man immer Termine dort legt, ist es natürlich schon sehr, sehr kurz und knackig. Man kann natürlich nicht in die Tiefe bei so einem Termin. Dieses höher, schneller, weiter auch von den Ausstellern und von den Besuchern her ist weniger oder ist weniger aufgeregt geworden, meines Erachtens nach. Und wir haben, wie hat der Klaus Herrmann so schön gesagt, das Beutelbratenproblem ist meines Erachtens nach nicht mehr so groß. Ich weiß noch damals, als es tatsächlich mit Gießkannen und mit Schneeschiebern angefangen hat, wo ich gar nicht wusste, wie viele Menschen oder wie viele Schneeschippen und Gießkannen jemand in den Händen tragen kann. Also ich hatte wirklich das Erlebnis im Jahr, ich glaube 2011, 12, sowas war das, dass mir morgens um 9 Uhr schon Menschen mit 5 Gießkannen in zwei Händen entgegenkamen. Ist mir ein Rätsel. Aber wie gesagt, das ist weniger geworden, Gott sei Dank. Ansonsten ist es eine meines Erachtens nach sehr, sehr professionelle und tolle Veranstaltung.
Das mit den Gießkannen habe ich noch gar nicht gewusst. Also Schneeschieber war ich auch dabei. Also dabei im Sinne von mir, ich habe Leute mit Schneeschiebern rumlaufen sehen und dachte mir so, warum? Und danach habe ich ja gehört im Nachgang zur DKM, dass wohl am Dortmunder und am Düsseldorfer Flughafen ganz viele Schneeschieber stehen geblieben sind, weil man offensichtlich nicht bedacht hat, dass man die halt nicht einfach so mitnehmen kann.
Unglaublich. Also ich habe nur mitbekommen, dass ein Jahr später die Giveaways von der Größe her beschränkt wurden auf, ich glaube, maximal 40 Zentimeter oder sowas, weil es gab fast Augenverluste bei den Besuchern, weil die Leute mit Schneeschiebern rumgerannt sind und anderen fast die Augen ausgestochen haben. Und dann gab es wirklich ein Jahr später Gießkannen.
Sehr geil. Also Gießkanne. Gut, würde ich das Wort denken, so, ey, das kann ich ja. Also wir wären mir zu anstrengend, weißt du, irgendwo hin zu transportieren. Aber Offensichtlich hat man mal den Zeit, hat man was gefunden, was Leute haben wollten.
Genau.
Das ist sehr schön. Weißt du noch, von wem die Gießkannen waren? Weil nämlich bei den Schneeschiebern kann mir das keiner mehr so genau richtig sagen, wo ich denke, gutes Werbematerial, aber schlecht hat nicht viel transportiert, ne? Also.
Die Gießkannen weiß ich nicht mehr. Die Schneeschieber hatten wir es letztens von. Die Schneeschieber waren von, ich glaube, mir fällt es gleich ein, aber ad hoc habe ich es nicht.
Aber das ist aber das, wenn ich mit Leuten über Werbung rede, so, ja, das muss im Kopf bleiben, aber es muss auch die Marke immer im Kopf bleiben, weißt du, wenn du sagst, da war
Ja.
deswegen war ein gutes Produkt, aber hat sich die Firma nicht sofort gemerkt.
Nein, es war tatsächlich nur der Schneeschieber ist in Erinnerung geblieben. Konzept-TVs.
Ah, okay. Du hast ja auch Vorstand für Marketing, habe ich gerade schon erzählt, bei
Ja.
der, ja, ihr wart ja auch auf DKM. Habt ihr auch irgendwie special, krassen Werbedinger, was du dir an dich erinnern kannst? Was du irgendwie
Nein, wir
so.
hatten, also ich bin, mein Ziel war es immer auf die DKM zu gehen und keine Sachen mitzunehmen. Wir selber hatten nie einen Stand. Von dem her bin ich
Ah.
da immer, auch wenn mir immer welche Leute angeboten haben, nimm doch dies oder nimm doch jenes. Ich habe Gott sei Dank immer ablehnen können. Nein, ich muss einmal sagen, einmal hatte ich von der Adricon einen Spargelschäler und von dem spricht meine Lebensgefährtin heute noch, dass er gut war.
Sinnvolle und kleine Werbeartige merken wir
Genau.
gerade. Sehr
Ja.
gut. Sehr geil. Ja, wir sind gerade schon im Gespräch, aber wir wollen ja erstmal noch dich kurz vorstellen, oder du wirst dich mal ganz kurz noch vorstellen. In meinem Podcast zuerst kommt ja mein Gast zu Wort und stellt sich selbst mit drei Hashtags vor und sagt, warum die gewählt hat. Und ich bin jetzt mal gespannt, welche du gewählt hast.
Also ein Hashtag ist sicherlich, geht nicht, gibt's nicht. Der zweite ist ganz schön, Hashtag, ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Und der dritte ist eigentlich Hashtag Loyalität. Und ich glaube, das beschreibt eigentlich nicht nur meine Person, sondern eigentlich, ich sage mal, ein Stück weit sowohl mich als auch die Branche. Also Loyalität setze ich voraus, ich bin loyal, ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung, merke ich immer mehr. Das beziehe ich jetzt explizit nicht auf mich, sondern ich beziehe es als meine Kernaussage auch zum Thema in der Branche, weil ich teilweise wirklich erschrecke darüber, wie wenig Ahnung ist und von sogenannten Experten oder von Kollegen oder anderen Marktteilnehmern.
Ach, ist das, hat sich das, also du hast gerade, das merkst du immer mehr? Hat sich
Ja.
das verschlimmert, sage ich jetzt mal, oder?
Ja, also es ist auf jeden Fall mal, ich spüre oder ich merke keinen Lerneffekt. Ich bring mal nur ein
Ja?
explizites Beispiel. Ich glaube, in den Foren der einschlägigen Social Media Gruppen kommt einmal im Monat die Frage, ist Diabetes Typ 1 versicherbar? So. Oder noch mein anderes Lieblingswort in dem Bereich, was Facebook-Gruppen angeht, ist Bullshit-Bingo. Suche eine Versicherung für meine Frau. Das ist ungefähr so, wenn ich in ein Autoforum gehe und sage, ich brauche ein neues Auto, hat jemand einen Vorschlag und irgendeiner sagt, ja, nimm ein blaues. Also, das fällt mir immer auf und deswegen dieser Hashtag. Und der dritte Hashtag, geht nicht, gibt's nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Lebenseinstellung.
Sehr gut, dazu kommen wir ja gleich zu
Ja.
der Entwicklung des Lebens, Berufslebens. Aber erstmal noch zu, nach den Hashtags kommt immer noch das Emoji. Was
Das
passt zu dir und
Emoji.
warum?
Ich glaube, das klassische lächelnde oder grinsende Emoji ist eigentlich das, was mich am ehesten beschreibt, weil ich ein durchweg positiver und auch, ich hoffe, lustiger Mensch bin. Und ich glaube, man sollte bei allem, was man tut, auch ein Stück weit Spaß dran haben. Und das habe ich und deswegen lächle ich auch gern und deswegen sehe ich eigentlich das lächelnde Emoji eigentlich als das, was mir am meisten ist. Nicht das, was ich am meisten benutze.
Das ist, finde ich, gute Einstellung, muss man auch sagen. Also, finde ich sehr gut. Dann kommen wir jetzt mal zu vier Entweder-Oder-Fragen. Du sagst was und warum. Das erste ist Strand oder Berge?
Die nächste Woche Skifahren. Von dem her Berge. Berge mit Schnee. ich bin leidenschaftlicher Skifahrer. Ich fahre leider viel zu wenig, auch wenn viele sagen, der fährt viel zu viel. Nein, ich bin leidenschaftlicher Skifahrer. Ich habe Spaß am Skifahren, an dem allem, was ums Skifahren rum gehört. Sei es auch mal ein Gläschen Wein zu trinken, sei es mal gut zu essen. Also bin ich mir ganz klar Skifahrer.
Gut, dann das zweite ist Horrorfilm oder Komödie?
Komödie, eindeutig. Ich habe einen Bruder, der ist ein Jahr älter, und als meine Eltern früher immer mal, als ich noch jung war und klein war, hat mein Bruder mit Vorliebe Horrorfilme angeschaut, was bei mir dazu geführt haben oder hat, dass ich nachts nicht schlafen konnte und tatsächlich auch wirklich richtig Angst hatte dann vor solchen Horrorfilmen. Und deswegen habe ich bis heute überhaupt keine Affinität zu Horrorfilmen, liebe aber auch wieder Komödien, weil da kann man herzhaft lachen, also bei einer guten Komödie. Und von dem her Horror, nein, ganz klar, Komödie.
Okay, das dritte ist Schokolade oder Weingummi?
Schokolade. Schokolade, ja. Also, ja, es muss keine Dubai-Schokolade sein, aber so eine, ja, so eine Joghurt-Schokolade mal abends vorm Fernseher, kein Problem.
Hast du eigentlich so, hast du Dubai-Schokolade dir geholt? Also wir nehmen es immer für die
Nein.
Zuhörer, wir nehmen das Ende Juni, Ende Juni, Ende November auf. Also ich glaube, letzte Woche war der große, vor den letzten
Ein,
zwei
zwei
Wochen.
Wochen, genau.
Ne?
Nein, ich habe keine Dubai-Schokolade. Ich werde mir auch keinen, also den Hype tue ich mir nicht an. Also ich stelle mich nicht irgendwo in eine 100 Meter lange Schlange, nur dass ich nachher irgendwo eine Schokolade essen kann. Das tue ich nicht. Da bin ich zu alt dafür.
Das habe ich
Und
auch
zu
nicht gemacht.
vernünftig.
Das habe ich auch nicht gemacht und dachte mir so, krass, das ist ja echt mal so, so. Okay, Leute, das ist Schokolade. Ich weiß nicht, wie sie schmeckt, aber so gut kann sie nicht schmecken, dass
Ja.
mich da anstelle. Gut, das letzte ist Autorennen oder Motocrossrennen.
Ich habe mit 10 Jahren Motocross-Fahren angefangen, habe das relativ lange bis 17 gemacht und bin dann ins Kart gestiegen und von dem her früher Motocross, heute Rennen, Autorennen.
Du hast mit 10 Jahren schon Motocross angefangen.
Ja.
Wie kommst du dazu? Also, was haben deine Eltern gesagt? Ich meine, dass dein Kind einfach auf dem Motorrad will.
Also mein Vater war Rennfahrer.
Ah, okay.
Unter anderem im Kart und dann noch ein bisschen in den Formelsport hoch. Von dem her bin ich im Motorsport aufgewachsen. Und eines Tages hat mein Vater gefragt, was wollt ihr machen? Motocross oder Kart fahren? Daraufhin habe ich gesagt, Kart fahren und mein älterer Bruder hat gesagt, Motocross fahren. Und dann war es Motocross. Und dann haben wir beide angefangen mit Motocross fahren, haben es, wie gesagt, sehr, sehr lange gemacht und auch relativ exzessiv und viel, weil es ist natürlich schon auch nicht nur zeitaufwendig, sondern es kostet auch Geld. Und als ich dann damit aufgehört habe, hat mich das Kart wieder viel, viel mehr gejuckt, sodass ich dann immer wieder im Kart gesessen bin, dann auch Autorennen immer wieder mal gefahren bin. Und witzigerweise jetzt gerade vor 4 Wochen auf dem Sachsenring bei einem Rennstreckentraining war. Und von dem her ganz klar heute Auto. Mit Motorradfahren habe ich nie ganz aufgehört, aber mir ist es auf der Straße zu gefährlich und fürs Gelände reicht mir mein Können nicht mehr aus.
Hast du deinen Führerschein eigentlich mal verloren, weil du einfach nicht gemerkt hast, dass du auf der normalen Straße mit einem normalen Auto im Straßenverkehr fährst?
Ja, aber jetzt, ich hatte dreimal Führerschein abgeben müssen, zweimal wegen Abstand und einmal wegen zu schnell, aber jetzt nicht. Und das Ganze in. Jetzt muss ich rechnen, in 34 Jahren. Aber es war einmal knapp wegen Abstand und das andere Mal, mein Gott, da war ich jung.
Nee, ich dachte so, vielleicht vergisst man einfach, weißt
Nein. Also ich halte mich schon an die Vorschriften.
man hat
Aber es kann natürlich auch mal sein, dass man ein paar Meter zu schnell ist oder vielleicht, mein Gott.
Ey, ich habe noch nicht verloren, aber ich habe auch, also ist halt einfach so, es gibt manchmal gut ausgebaute Straßen und kein Mensch und kein Auto auf der Straße. Da gibt es für mich wenig Sinn, einfach 50 zu fahren.
Genau.
Also, ne, zweispurig, ja, gut. Ja, aber ist so und dann muss man halt zahlen und bekommt Punkte. Ich frage mal meine Gäste, was sie werden wollten als Kind. War bei dir als Kind das Ziel schon, ich werde Formel-1-Fahrer?
Ursprünglich ja, muss ich wirklich sagen. Dadurch, dass ich dann also mit dem Motocross angefangen habe und dort auch nicht unerfolgreich war, hat sich das Ganze so ein bisschen verlagert. Und das ging dann so ein bisschen aus dem Fokus heraus. Aber ich sag mal, ich bin wirklich mit 3 Jahren oder 4 Jahren, ich bin 1972er Jahrgang und ich kann mich an den Unfall von Niki Lauda 1976 erinnern. Ich habe das Rennen damals
Oh.
gesehen. Und von dem her war ich schon mein Leben lang immer Formel 1 affin und Formel 1 Fan. Kannte auch persönlich zwei Formel 1 Fahrer, bei denen wir damals innerhalb von 4 Wochen auf zwei Beerdigungen waren. Es war einmal Stefan Bellof und einmal Manfred Wicklock. Und beides Formel 1 Fahrer, die aber in Sportwagen tödlich verunglückt sind. Und von dem her kann man schon sagen, war ich schon immer so Formel 1 affin. Und ich glaube, so tief in meinem Innern hat auch dieses Thema Autorennen und Formel 1 so im Hinterkopf auch immer, war immer so ein Kindheitstraum von mir, ja.
Und wie bist du dann vom Formel 1 in die Versicherung gekommen? Ist das nicht unbedingt zwingend? Weißt du, das eine ist eher risikoaffin, das andere ist ja eher ja, risikobewusst oder eher das Gegenteil davon. Ist es nicht, ja, nicht naheliegend, oder?
Ich hab immer zwei Sachen gesagt, was ich niemals machen werde. Das eine ist Versicherung, das andere ist Außendienst.
Hat ja wunderbar funktioniert.
Hat super funktioniert. Ich muss sagen, jetzt im Nachgang, ich hatte damals relativ wenig Ahnung. Ich muss wirklich sagen, ich kam in die Versicherungsbranche über einen sehr, sehr guten Freund von mir, bei dem ich miterlebt habe, wie er, also ich habe zu dem Zeitpunkt in Augsburg studiert, ich hatte Jura fertig studiert, das nehmen wir jetzt in Klammern, allerdings ohne Abschluss, und saß dann in meinem Büro oder in meiner Wohnung und habe an der Fernuniversität Hagen studiert, BWL noch. Und dann kam ein ganz witziger oder eigentlich ein tragischer oder nee, eigentlich ein komischer Zufall zustande. Ich konnte mir eigentlich mein Leben nicht mehr leisten. Ich hatte einen Motorschaden damals an meinem Auto, den ich selber bezahlen musste, obwohl das Auto gar nicht mir gehört hat, sondern meine Eltern gesagt haben, hier, hol das Auto, streck uns das Geld vor, wir überweisen es dir. Warte ich eigentlich heute noch drauf. Und dann konnte ich mir mein Leben eigentlich nicht mehr leisten. Und dann saß ein sehr, sehr guter Freund von mir auf der Couch und ich habe so vor mich hingejammert und habe gesagt, Mensch, das ist ja alles doof. Und ich weiß nicht, wie ich die Rechnung, nächste Woche kommt Kreditkartenabbuchung, ich habe keine Ahnung, wie ich mir das leisten, wie die durchgehen soll und so weiter und so fort. Und dann hat er wirklich gesagt, dann hör jetzt auf zu jammern und fang endlich bei uns an. Und dann habe ich das gemacht. Ich saß, ich glaube, 2 Wochen später beim Vorstellungsgespräch. Und bin dann am 3. November 2003, habe ich meine Firma angemeldet und saß auf dem Grundseminar von der Impuls AG damals und saß dann dran und habe gedacht, okay, reiße ich die Welt ein.
Ah, du hast also dann bei der, also er war von der Impuls AG und hat gesagt, jetzt kommst du hier
Genau.
bei uns und das dann einfach, ja, du hast ein Grundseminar. Das war damals noch, also du hast keine Ausbildung, da war quasi
Da
nur erstmal,
braucht man.
war auch so strukturvertriebmäßig. Ich kenne die Impuls AG jetzt
Ja,
gar
also die
nicht, also
Impuls
ist ja,
ist,
das
es
sagt man
ist
noch.
kein Strukturvertrieb, aber es ist ein Vertrieb, der strukturiert abrechnen kann.
Okay, so rum,
Also
ja.
in dem Bereich, die hatten damals eigentlich fast ein Alleinstellungsmerkmal mit dem Thema Leads, zum Thema private Krankenversicherung. Und deswegen, da habe ich dann angefangen und habe Leute angerufen und habe gedacht, jawohl, die warten jetzt alle nur auf mich. Das war jetzt im November 2003 nicht der Fall. Ich weiß noch, meine erste Abrechnung war 50 Euro minus, weil ich Visitenkarten bestellt hatte. Also im ersten Monat meines Erwerbslebens oder meines Selbstständigkeitslebens habe ich genau 0 Euro Umsatz gemacht, aber ich hatte trotzdem Spaß
Ach so,
dran.
wie war es? Weil genau, wir reden von 2003, hast du angefangen
Genau.
in der Branche. Da war einfach, gut, Internet gab es, aber es war einfach noch alles über Telefon und private, persönliche Termine, ne?
Genau,
Oder?
genau.
Du hast also, gehe ich so richtig, du hast so eine Liste mit Telefonen,
Ich habe.
Nummern bekommen oder war es, ruf deine Bekannten an?
Ja, natürlich kam immer so diese klassische Aussage, ein Drittel des Umsatzes entstehen aus Leads, also aus Interessenten, die sich mit dem Thema PKV beschäftigen. Das zweite Drittel entsteht aus dem Thema persönliches Marketing und das dritte Drittel ist dann quasi die Empfehlung. Also klassisch Vertrieb, wie man so schön sagt. Und die Leads waren damals, ja, ich sag mal, wie soll ich sagen, hatten eine relativ gute Abschlussquote, gut nicht im ersten Monat, aber dann im zweiten, dritten, vierten. Und von dem her hat es schon ganz gut funktioniert damals. Die musste man natürlich bezahlen. Und nichtsdestotrotz hat sich dann natürlich auch irgendwann mal der Spreu vom Weizen getrennt. Ich sage mal, von den Leuten, die dann das Thema tatsächlich gelebt haben, auch, ja. Wenn ich in ein Taxi gestiegen bin, dann habe ich den Taxifahrer angequatscht, habe gesagt, Mensch, wie lange fährst du denn heute Abend noch? Ja, bis um 3 Uhr nachts. Und ich so, ich war auch schon ganz schön gefährlich. Also ich hab dann über mein Thema gesprochen, habe dann gesagt, habe jeden angequatscht, habe gesagt, Mensch, ich hoffe, du bist gut versichert. Und der so, ja, Auto, Vollkasko. Sag ich, nein, nein, du als Person. Und das waren dann so Sachen, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, man muss das Thema auch leben. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass man in dem Bereich Krankenversicherung, vor allem auch private Krankenversicherung, auch tatsächlich was Gutes tun kann. Entweder, ich sage heute immer noch, wenn ich mit irgendjemandem spreche und über das Thema Krankenversicherung spreche, dann sage ich, wäre es für dich interessant, Marco, mit weniger Beitrag die gleichen Leistungen zu haben oder mit dem gleichen Beitrag vielleicht bessere Leistungen? Das sagt keiner nein.
Das, hast du gemerkt, du hast quasi, dass du eine, also du hast vorhin gesagt, so, ich will nicht zur Versicherung und ich will nicht in den Außendienst. Ne? Beides hat nicht ganz geklappt. Dann hast du gemerkt, so, okay, das Krankenversicherungsthema, das passt zu mir? Oder hätte es genauso gut funktioniert, wenn du jetzt Kfz-Versicherung, also ich machen
Nein,
müsstest?
nein, es hat, das Krankenversicherungsthema war mir schon hat mir schon geholfen, also in Kfz sicher nicht. Aber ich hatte einen Krebsfall in der Familie. Also meine Mutter war an Krebs erkrankt und die hatte dann irgendwann mal gesagt, Mensch, kannst du mich irgendwie in die Private holen? Weil ich dann gesehen habe, welche Schwächen auch eine gesetzliche Krankenversicherung hat, auch wenn ich der festen Überzeugung bin, dass wir das beste Gesundheitssystem Deutschlands haben. Aber ich habe im Laufe der Jahre dann sehr, sehr viele Beitrag- oder Ablehnungsbescheide bekommen von Krebskranken, wo ich heute sage, oder wo ich sage, das hat mich schon geprägt, auch in dem Bereich private Krankenversicherung das anders zu sehen.
Ah, okay. Und du hast im ersten Monat hast du gemeint, hast du jetzt keine Abschlüsse gemacht. Du hast auch viel telefoniert. Also gehe ich davon aus, du hast sehr viele Neins gehört,
Ja,
oder?
genau.
Kannst du noch an dein erstes Gespräch, also wir reden jetzt mal vom ersten, du hast angerufen, du hast nach Termin gefragt, gehe ich von aus, oder?
Ja,
Das war ja keine
genau.
Telefonberatung, ne? Und
Genau.
dann warst du bei deinem ersten Kundentermin. Kannst du dich da noch dran so erinnern? Also wo du
Ich kann
als
mich an mein erstes Telefonat erinnern. Das war, wie gesagt, ein Interessent, der sich eingetragen hat. Ich könnte dir heute sogar noch den Namen nennen. Witzigerweise war ich vor 1,5 Jahren mit Freunden beim Essen und es war genau gegenüber von meinem allerersten Termin, den ich hatte. Und ich weiß es noch wie heute, wir saßen auf diesem Grundseminar, 4, 5 Leute und jeder musste mal einen von seinen Interessenten anrufen. Und ich weiß es noch wie heute, die Dame geht ran. Ich sage, Mensch, Markus Börner von der Impuls AG, können Sie mich zuordnen? Sie haben mit uns den Kontakt aufgenommen zum Thema private Krankenversicherung. Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Dann sagt die wortwörtlich zu mir, ich habe einen Kieferbruch, können wir in einer Woche nochmal telefonieren? Und ich so, alles klar, machen wir, aufgelegt. Und ich war so gottfroh, dass ich nicht weitersprechen musste, weil ich ja total nervös war und alles. Und bei dieser Dame war ich dann mit meinem damaligen Vorgesetzten, mit meinem Coach, wie man so schön gesagt hat. Und bei der war ich, und ich weiß noch, die hat damals einen Antrag bei mir unterschrieben und hat mich aber am nächsten Tag angerufen und hat gesagt, wären Sie so lieb und würden den Antrag nicht einreichen, weil ich doch lieber in der gesetzlichen bleiben möchte. Das weiß ich noch wie heute. Es war mein erster Termin mit Coach und einen Tag später hatte ich meinen ersten Termin oder meinen zweiten Termin und da aber ohne Coach. Und da bin ich hingefahren, weiß ich auch noch wie heute, nach Putzbrunn bei München. Könnt auch wieder den Namen noch sagen. Und da habe ich so viel gelernt. Das war ein Diplom-Ingenieur, der sämtliche Leistungsvergleiche aus irgendwelchen Vergleichsprogrammen vor sich liegen hatte. Und ich sage heute noch, das war der Termin, an dem ich am meisten über das Thema private Krankenversicherung gelernt habe.
Das war ein sehr gut vorbereiteter Kunde offensichtlich.
Ja, genau.
Und wie hast du dich gefühlt? Weil ich höre nämlich immer, dass gerade als Gebläre und Ingenieure und IT-Nerds, die wollen ganz viel wissen. Die stellen sehr viele Fragen.
Das, ja, Sie stellen nicht unbedingt extrem viele Fragen. Ich glaube, man muss das habe ich zwischenzeitlich gelernt, man muss die Leute verstehen. Der Lehrer, kommt ein platter Spruch, hat morgens recht und mittags frei. Ist den ganzen Tag mit Untergebenen, geistig Untergebenen zusammen. Das heißt, wenn ich dem morgen was versuche zu erklären, dann bringe ich ihn aus seiner Welt. Also muss er es mir erklären, weil das ist sein Job. Ein Diplom-Ingenieur ist jemand, der tickt komplett anders wie ein Vertriebsmensch. Das heißt, die sind von der Persönlichkeitsstruktur eher blau, sind Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Ich sage mal, ein Vertriebsmensch ist oftmals eher artikulierend und weniger im blauen Bereich unterwegs. Wenn ich aber weiß, wie mein Gegenüber tickt, und das ist sicherlich eine riesen Lernkurve, die man in seinem Leben dann auch macht, dann muss ich versuchen, mich darauf einzustellen und muss dann die entscheidenden Fragen stellen und natürlich auch den Zahlen, Daten, Fakten Mensch auch dort abholen, wo er sich wohlfühlt.
Du hast gerade von Lernkurve gesprochen. Hast du, weil es klingt für mich so, dass du schon ein bisschen ein Talent dafür hattest, mit Leuten zu reden. Glaubst du, dass man einfach, also dass man Talent für Vertrieb haben muss oder kann man es auch erarbeiten? Weil du hast jahrelang, jahrzehntelang Erfahrung im Vertrieb, hast viele Leute getroffen. Glaubst du mal, es geht beides oder?
Fleiß schlägt Talent. Meines Erachtens nach kann ich heute nach 21 Jahren Vertrieb klipp und klar sagen, man kann einen dummen Fleißigen hinbekommen, aber einen cleveren Faulen nicht. Deswegen, da gehört schon einiges dazu. Ich hab in meiner Karriere sicherlich auch viele Leute kennengelernt und auch erlebt, und ich sage heute mit fester Überzeugung, Fleiß schlägt Talent.
Und wie hast du dich reingearbeitet? Du kamst ja einfach da, du hast erzählt, du bist reingekommen, weil du sagtest, oh Gott, ich kann mein Leben mir nicht mehr leisten. Und dein Freund sagt, ja, dann fang bei uns an. So, dann hast du erstmal null Ahnung gehabt, also keine Ahnung
Ja.
vom Vertrieb, keine Ahnung von Versicherungsthemen. Hast du dann Vertrieb gelernt bei denen, richtig? Oder mach
Ich habe
mal.
Ja, ich hab schon ein Stück weit Vertrieb auch gelernt und auch mich dafür interessiert. Ich bringe ein Beispiel. Montags war der erste Tag des Seminars, und am Montagabend bin ich nach Hause gekommen. Gut, ich hatte den Vorteil, dass ich damals in Augsburg gelebt habe. Das heißt, ich musste nicht nur irgendwo in einer Hotelbar vorbei oder sowas. Aber ich konnte ja am Dienstag den Telefonleitfaden auswendig. Den habe ich mir montags reingeknüppelt, weil ich einfach gesagt habe, okay, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig oder ich mache es gar nicht. Und das war schon immer so. Aber oftmals war es dann so, oftmals die Situation, dass ich ja gesagt habe, dann mache ich es gar nicht richtig. Aber nichtsdestotrotz, ich habe auch immer, also ich hatte immer so ein, wie soll ich sagen, mich hat immer, wenn ich mich mit was beschäftigt habe, dann musste ich es wissen. Und ein Beispiel, mein Vater hatte einen Autohandel, der hat mich immer angerufen und hat gesagt, du, wie viel PS hat denn das Auto? Das konnte ich ihm ad hoc dann in dem Moment sagen. Und das war mein Anspruch, aber auch im Bereich der Versicherung, vor allem im Bereich der Krankenversicherung. Das heißt, ich bin jeden Tag dran gesessen, habe Tarife gelernt. Ich habe meinen Verkaufsleitfaden gelernt. Ich habe mein Verkaufsgespräch optimiert. Ich habe es trainiert. Und deswegen sage ich, plus noch mit der notwendigen Grundintelligenz und auch ein bisschen natürlich auch sozialer Fähigkeiten. Ja, weil ich hatte auch mal eine Situation, die für mich so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein Wendepunkt war. Da hat eine Kundin zu mir gesagt, wenn Sie jetzt nicht aufhören, schmeiße ich Sie raus. Und da habe ich gewusst, okay, ich muss was verändern. Weil es war genau an so einem Moment, wo ich vom Umsatz her jetzt auch nicht ganz oben war. Und von dem her, das sind so Sachen, das muss man halt dann auch aufnehmen, verarbeiten, sich hinterfragen und versuchen dann wieder umzusetzen oder sich neu zu resetten und alles. Also von dem her, ich könnte da Bücher schreiben darüber. Und ich weiß aber schon, wie der Titel des Buches ist. Das heißt Sternchen 31, weil das war früher die Tastenkombination, um die Rufnummer-Identifikation rauszunehmen.
Wie war
Sternchen
das? Was
31.
nochmal? Enter?
Sternchen
Sternchen
auf der
31.
Tastatur und dann 31. Das war die Kombination, um Telefonnummer auf neutral zu stellen.
Ah. Spannend. Hat sich eigentlich in deiner Zeit, du hast 21 Jahre Vertriebserfahrung. Du hast 2003 angefangen. Wie gesagt, Internet gab es schon, war aber und hat nicht den Stand gehabt von heute. Hat sich irgendwas grundlegend extrem verändert heute von den Vertriebsleuten oder sagst du einfach, eigentlich nicht viel, nur man schreibt vorher, was weiß ich.
Also von den Vertriebsleuten, ja, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Also einerseits, denke ich, sind die Vertriebsleute auch ein Stück weit bequemer geworden, auch durch das Thema Remote arbeiten, Remote beraten und so Sachen. Also wenn ich überlege, ich bin damals nicht am Freitag aus dem Büro, bevor ich in der nächsten Woche 10 Termine stehen hatte. Und ich glaube, wenn heute jemand im Vertrieb 10 Termine für die nächste Woche hat, dann hat er unfassbar viel Erfolg. Aber ich habe es ja dann selber auch mitbekommen, dass dann die Terminquoten extrem runtergegangen sind. Wenn einer 3 Termine in der Woche hatte, war das schon wieder viel. Oder ja, von dem her glaube ich schon, hat sich was verändert. Es ist nicht einfacher geworden, auch mit dem leadgetriebenen Vertrieb auf die Anzahl der Termine zu kommen, aber gleichzeitig auch mal seinen Horizont zu erweitern und zu sagen, mein Gott, ich versuche jetzt den zweiten, dritten Vertrag anzugeben. Das Thema Empfehlungen ist meines Erachtens nach extrem eingeschlafen. Also von dem her, ich glaube, es hat sich schon was verändert, vor allem in diesen leadgetriebenen Vertrieben.
Ich habe schon mit mehreren Leuten geredet, die einfach auch sich auf Leads konzentriert hatten oder sagten, früher habe ich mit Leads gearbeitet. Die
Ja.
sind aber einfach in der Zeit unfassbar schlecht geworden.
Ja.
Ist das auch deine Erfahrung?
Ja, weil die Menschen dahinter, also ich war sehr, sehr lange bei dem letzten Unternehmen, bei der Embunco AG, für das Thema Leads zuständig oder verantwortlich. Die Leute tragen sich viel ein oder bei mehreren Lead-Anbietern ein und haben aber gar keinen Überblick mehr. Also ich weiß noch, wir hatten selber Kampagnen gestartet und da hat sich einer bei uns dreimal eingetragen. Und der Vertriebsmitarbeiter hat gesagt, ja, der Kunde hat sich aber nur einmal eingetragen. Aber wir wussten, dass er bei uns dreimal eingetragen wurde. Also von dem her, da hat sich viel verändert. Die Leute, auch die Kunden sind heute schon besser informiert durch Internet, auch durch Vergleichsportale etc., sodass es für das in dem leadgetriebenen Vertrieb schwieriger wird.
Aber du bist ja gerade schon gesagt, du bist so bei der Impunktur, da warst du ja ganz lange. Wir waren gerade noch, du bist bei der Impuls
Ja.
reingekommen in die Branche und es lief ja scheinbar, okay, am Anfang nicht ganz gut, aber ich gehe davon aus, es lief dann viel, 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 viel besser. Sehr
Ja.
gut. Warum bist du nicht bei der Impuls geblieben?
Hatte damals einen Grund, mein bester Freund und damaliger Vorstand der Impuls ist gegangen bei der Impuls und ich bin am selben Tag, habe ich die Kündigung bekommen, bin dann aber wieder zurückgeholt worden und habe dann 8 Wochen später aber gesagt, du, das macht so keinen Sinn mehr. Juristisch gesehen war ich immer noch gekündigt. Hätte einen neuen Vertrag bekommen müssen, den habe ich nicht bekommen. Und habe dann gesagt, komm, lass uns das Thema beenden und ich gehe mit sauberen oder ich gehe sauber, wir geben uns die Hand und alles ist gut.
Aber warst du bei der Impuls die ganze Zeit auch Vertriebler, so direkt so Kunden,
Ich war
Berater?
ganz normal, ich habe angefangen als ganz normaler Kundenberater, habe dann innerhalb von einem halben Jahr oder von einem Dreivierteljahr dann mein eigenes Team aufgebaut oder nach einem halben Jahr und war zu dem Zeitpunkt anderthalb, knapp 2 Jahre dort. Nee, 2,5 Jahre war ich insgesamt dort und hatte ein eigenes Team, war quasi Teamleiter und auf dem Weg zum Geschäftsstellenleiter und dann habe ich gesagt, so können wir nicht weitermachen, das lassen wir gut sein so.
Und was ist dann passiert? Also, wo bist du dann hingekommen?
Dann war ich
Ja.
3 Monate Privatier. Damals, das war 2006, mit 34 schon mal Privatier gewesen, genau.
Man kann sagen, so gut, darauf arbeiten viele hin. Nicht so schnell, schaffen
Genau.
sie so schnell wie du.
Genau, und dann habe ich das Angebot bekommen von der M.O, damals von der M.O Finanz GmbH, die damals in den JTC-Konzern gehört hat, das Büro auf Augsburg aufzumachen und zu leiten. Und habe das dann relativ schnell gemacht. Also wir hatten das erste M.O-Büro, war das in Augsburg von mir. Und da bin ich dann nach circa 1,5 Jahren, bin ich dann nach Mönchengladbach hochgezogen. Weil mein damaliger oder heute auch immer noch bester Freund, der auch zwischenzeitlich zu einem Punkt gekommen ist, aber zwischenzeitlich in Mönchengladbach gelebt hat. Und er hat gesagt, komm mal Niederrhein, ist immer schön Wetter, wir machen den Laden groß. Und dann bin ich da hoch und dann haben wir angefangen, den Laden groß zu ziehen. Und das haben wir dann eigentlich auch ganz gut hinbekommen. Bis zum Jahr 2011 waren wir der zweitgrößte Vermittler im Bereich private Krankenversicherung. Und nachdem ich, glaube, zu dem Zeitpunkt 4 Büros Dortmund, Berlin, Augsburg und nochmal was verantwortet hatte, bin ich dann in die Vertriebsleitung gekommen, relativ schnell.
Okay, also, du bist da in Augsburg, hast es aufgemacht. Erstmal hast du quasi ja, was hast du vorgefunden? Du hast einfach nur, du hast dich mit denen geeinigt, okay, ich mache das Büro jetzt in Augsburg auf.
Genau,
Hattest du ein Team oder sowas, oder hast du
dann habe ich ein
quasi.
Team dort aufgebaut. Genau.
Okay.
Und als das dann stand, bin ich nach Mönchengladbach und habe dann
Und
den nächsten.
hast du da auch mit Leads gearbeitet oder hast du quasi eine andere Strategie oder wie war der?
Also ich habe weiterhin Leads bezogen, aber ich hatte an mich selber immer den Anspruch, nicht nur von Leads zu leben oder von Leads abhängig zu sein. Das heißt, ich habe damals schon angefangen, ein sehr, sehr gutes Netzwerk aufzubauen, über Empfehlungsgeber, über andere Leute aus der Dienstleistung oder aus der Finanzdienstleistungsbranche, für die ich dann die private Krankenversicherung gemacht habe. Die konnten dann im Nachgang noch eine BU machen, weil ich die Leute auf Berufs- und Fähigkeitsversicherung beraten habe, aber dann gesagt habe, den Abschluss macht jemand anderes. Und so war ich eigentlich nicht von Leads abhängig, sondern ich war eigentlich in der glücklichen Lage, Leads eigentlich immer nur genommen zu haben, um dann, ja, ich sage jetzt mal, die Grundlage zu schaffen. Aber ich habe immer gesagt, für die Leads, die sind für meine Fixkosten zuständig und für den Spaß bin ich selber zuständig.
Hast du eigentlich, weil du bist auch ein guter Netzwerker, ne? Du hast auch das BAV-Netzwerk, haben wir schon bei der DKM, da kommen wir auch gleich noch
Genau.
zu. Hast du denn eigentlich, wo du das nämlich gerade schon Netzwerk sagst, hast du gezielt genetzwerkt oder ist das irgendwie so passiert? Weil, ne, es gibt ja zwei Ansätze.
Ich glaube, einfach so passieren tut es nicht. Das ist genau dasselbe, wenn man immer sagt, der hat immer Glück, dann hätte der andere immer Pech. Also ich glaube, irgendwo vielleicht, ja, habe ich schon bewusst gemacht, aber vielleicht ist nicht mit dem Ziel zu sagen, ja, ich muss jetzt morgen raus und muss netzwerken. Aber ich habe einfach mit vielen Menschen gequatscht, ich habe viele Menschen gekannt. Und von dem her ergeben sich ja automatisch Netzwerke daraus, wenn man kommunikativ ist. Und jetzt, wir sind ja auch dran gestanden beim Rauchen und da treffen sich ja die besten Netzwerke so in der Richtung. Und von dem her, ja, also ich habe, wie gesagt, ich glaube, es war nicht unbewusst, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss heute Abend mit zwei neuen Kontakten nach Hause gehen.
Nee, aber das auch nur für die Zuhörer, weil ich finde das Gute, ich habe ja, du hast schon lange Vertriebserfahrung, wenn so junge Leute, das Ziel ist ja, oder das Ziel von dem Podcast ist ja einfach, ne, Leute, die neu in die Branche reinkommen, dass sie auch wissen, okay, du musst einfach ein bisschen arbeiten fürs Netzwerk, ne? Das ist einfach nicht
Absolut.
nur,
Absolut.
also klar, du musst auf Events, ne, zum Beispiel das war ein super Event, aber es ist halt einfach, man muss auch nutzen dann, so,
Das
ne?
ist genau der Punkt, wenn ich auf dieses Event komme und mich an die Bar setze und mir 22 Pils reinknall und mit keinem rede, dann bringt es gar nichts. Sondern man muss auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Menschen sprechen. Und anders geht es nicht. Ich glaube, wir hatten uns ja auch in Tallinn damals kennengelernt oder schon das erste Mal so in der Richtung. Ich glaube, da
Nee, ich
standen wir
nicht.
mal draußen. Aber ein Kollege von dir
Das
war
war
es
ein Kollege,
irgendwie.
genau, da habe ich schon, aber es
Genau.
war ein Kollege
Aber
von mir.
Das ist ja genau das Thema. Man muss mit den Leuten reden, nur so können sich Synergien ergeben.
Definitiv. Wir haben gerade, du hast gesagt, du hast angefangen aufzubauen. Augsburg hast du aufgebaut, hat wunderbar funktioniert. Bist dann nach Gladbach gezogen
Ja.
und hab da, du hast gemeint, habt ihr den zweitgrößten Vermittlervertrieb aufgebaut.
Genau.
Wie habt ihr das gemacht?
Können wir wieder sagen, wir haben Glück gehabt.
Ja,
Nein.
ich glaube nicht. Ich glaube, bei solchen Zahlen nicht mehr. Also.
Nein, es gab natürlich schon ein paar Sachen, die uns auch ein Stück weit zugespielt hat. Das war einerseits im Jahr 2009 die Pleite von Mehmet Köker, von der MEG.
Ah.
Da haben wir damals eine, ja, ich glaube, ungefähr 50 Leute übernommen, wovon aber relativ schnell viele wieder weg waren. Dann gab es irgendwann mal eine Gesellschaft, die ein bisschen in Schräglage gekommen ist, wo wir dann das Glück hatten, eine Struktur zu übernehmen, inklusive einem damaligen Vertriebsleiter dafür. Und ansonsten haben wir natürlich schon auch unsere Kampagnen gemacht, im Bereich Mitarbeitergewinnung, was damals noch nicht ganz so einfach war, weil LinkedIn in dem Maße gab es nicht. Es gab Xing vielleicht, ja. Aber wir haben uns schon den ganzen Tag darüber Gedanken gemacht, wo können neue Mitarbeiter herkommen, wo können neue Vertriebspartner herkommen. Wir können auch oder müssen auch schauen, okay, was gibt es für alternative Vertriebswege? Wir haben dann einen Angestelltenvertrieb gegründet, für den ich verantwortlich war, den wir mit Leads ausgestattet haben, was nicht ganz so gut funktioniert hat. Aber so haben wir uns die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie kommen wir an gute Leute, wie können wir da gute Leute erfolgreich machen. Da waren auch ein paar wirklich dabei, wo man gemerkt hat, der will. der kann und der macht auch. Also von dem her haben wir da sehr, sehr viel Spaß und gute Zeiten gehabt.
Wo gerade von MEG sprichst, von mir mit Göker, habe ich gerade vorgestern mit jemandem drüber gesprochen, auch das war eine wilde Zeit, wurde mir erzählt. Er konnte Leute sehr gut motivieren und mir wurde aber erzählt, er hat aber auch die richtigen Leute, also er hat Leute gefunden zum Motivieren, die auf das anspringen, was er sagt. Und
So ist es.
da war so, die waren charakterlich nicht alle sehr fest, würde ich jetzt mal einfach nett gesagt. Aber wenn
Ja,
du jetzt gerade
also ich
sagst,
glaube, ein Mehmet Göker hätte mich nicht motivieren können.
und jetzt aber die Frage, nämlich, wenn du sagst, ihr habt 50 Leute übernommen, und du sagst aber auch, es sind dann Leute gegangen. Hast du genauso was gemerkt, was du gesagt hast, weil deswegen musste ich gerade dran denken und schmunzeln dabei, dass du einfach gemerkt hast, die haben eine andere Motivation, dass, also die denken kurzfristig, das funktioniert mit unserem Geschäftskonzept nicht so, wie die agieren.
Also zu mir hat mal einer gesagt, eine Führungskraft aus diesem Konglomerat der Vertriebsleute der MEG, meine Leute sind Söldner, die wollen einen Krieg gewinnen und bei euch müssen sie den Bahnhof bewachen. So, und ich glaube, das hat schon relativ viel gesagt, dass es da dann natürlich auch eine Riesenkluft war. Wir waren auch keine, die, keine Ahnung, mit einer Schubkarre auf die Bühne gefahren sind und Geld ausgeschüttet haben, sondern im Gegenteil, wir haben das Ganze ein bisschen ruhiger und meines Erachtens nach auch seriöser angehen wollen, weil ich hatte eigentlich immer das Ziel, einen, ich nenne es mal, einen qualitativ sehr hochwertigen Vertrieb zu haben. Weil, ich sage mal, genügend Schrott in der Branche hatten wir schon. Und deswegen war mein Ansatz immer ein bisschen anderer.
Aber das ist ein gutes Stichwort, weil nämlich gute Vertriebler wollen alle haben, kann ich sagen. Also egal, mit wem ich spreche, die wollen alle gute Vertriebler haben,
Ja.
überraschend. Und du hast aber gerade schon gesagt am Anfang, es war damals nicht, also da war halt Xing, gut, 2010, 11, gut, war Xing, gab es schon, LinkedIn auch, aber es war nicht das Thema. Wie hast denn du damals, also wie habt ihr damals gute Vertriebler gefunden? Das ist Frage 1. Und Frage 2 ist, woran erkennst du gute Vertriebler?
Wir haben wirklich alles gemacht. Wir haben Stellenanzeigen gemacht. Also klassisch Zeitung, ja, in den Metropolregionen, wo wir Büros hatten. Wir haben damals, ich glaube, fünf oder sechs Fiat 500 gehabt, wo wir Mitarbeitergewinnungskampagnen hatten dazu. Wir konnten nicht wildern, weil wir weniger Provisionen als andere bezahlt haben. Von dem her war da viel, ich sage mal, auch Netzwerk Arbeit dabei. Aber ansonsten wirklich so klassische, von der Stellenanzeige bis hin zu Werbeanzeigen. Wir hatten eine große Kampagne in der Cash damals, und so weiter und so fort. Dann gute Vertriebler zu erkennen. Ich glaube, das ist die Krux im gesamten Vertrieb. Also wenn Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, sie haben 30.000 MB geschrieben im Jahr und 5% Stornoquote, ja, dann habe ich immer gesagt, der war gestern schon da, weil die Geschichte kennt schon jeder oder die hat jeder erzählt. Komme ich wieder an so einen Punkt. Es wurde natürlich auch schwerer, weil wir 2009 ja ab 2009 keine Branchenfremden mehr in dem Maße reinholen konnten, wie mich im Jahr 2003 noch, sondern wir ja die Ausbildungspflicht hatten und die Registrierungspflicht. Ich glaube, wenn jemand, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, so einen motivierten Jungen, jetzt keinen Spinnenden, der sagt, ja, ich brauche 15.000 Euro im Monat, um mein Leben zu gestalten oder um über die Runden zu kommen. Ich glaube, das ist schon ein Indikator dafür, dass er vielleicht der Falsche sein könnte. Weil wir dürfen eins nicht vergessen, natürlich kann man in dieser Branche sehr, sehr gutes Geld verdienen. Aber man kriegt es nicht geschenkt und man sollte es nicht über irgendwelche krummen Sachen machen. Und auch da habe ich natürlich genügend Erfahrungen gemacht, wo ich Gespräche gehört habe, was da so erzählt wird. Und dann, ja, habe ich auch gesagt, dann lieber einen weniger als so einen. Und deswegen ist es ganz, ganz schwer, die richtigen Leute zu finden. Ich habe da aber auch noch kein Geheimrezept oder die eierlegende Wollmilchsau gefunden, sondern man kann immer nur bis zur Nasenspitze schauen und dann muss man eigentlich sehr nah an den Leuten dran sein, um A zu sehen, wie tickt der, B herauszufinden, was motiviert ihn? Und ich glaube, dann hat man eine Möglichkeit, mit denen ganz gut zu arbeiten und auch langfristig was aus denen zusammen zu erreichen.
Ist es denn heute jetzt leichter, Vertriebler zu finden? Weil ich denke jetzt gerade von den ganzen, du hast gerade sehr von den 15.000 und ich denke, wir waren auch bei Goecker und sowas. Und ich denke gerade an die ganzen Coaches und die ganzen, was weiß ich, die ständig meine Werbung reinkommen. Weißt du, also die ganzen, die sagen, sie wären gute Vertriebler, wo man irgendwie denkt, so, das glaube ich gerade bei dir nicht so ganz. Und deswegen denke ich mir, ist es heute schwerer oder leichter, gute Vertriebler zu finden?
Ich glaube, es ist schwerer geworden. Es ist schwerer geworden, weil auch diese Coaches den Leuten ja das Gefühl geben, dass sie schon saumäßig
Ja, deswegen aber gut. Interessant, das deckt sich mit meinem
also,
Gedanken zumindest ein bisschen.
ich glaube, man kann sehr, sehr gute Menschen oder sehr, sehr gute Vertriebler finden, aber es ist eine Herausforderung und es wird nicht einfacher, weil natürlich auch sehr, ganz, ganz oft natürlich auch das Thema Geld eine Rolle spielt. Auch wenn man sieht, der Wettbewerb, ja, ich habe immer gesagt in den letzten Jahren, wer für Geld kommt, geht auch für Geld. Und deswegen ist es relativ schwer, die richtigen Leute, ich glaube, die zu finden, das ist die Schwierigkeit. Ich glaube, Leute findet man. Wir haben auch letztes Jahr bei der Impunto AG nochmal eine Mitarbeitergewinnungskampagne gestartet, die auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Wir haben anzahltechnisch das soll oder das Ziel überschritten. Aber natürlich ist dann die Frage, okay, wie nachhaltig ist es und wie lange bleiben die Leute und produzieren sie dann auch in dem Moment dann richtig? Das, wie gesagt, nur einen reinzuholen, dass er da sitzt und dann im Homeoffice verkümmert, ist, glaube ich, der falsche Ansatz.
Und können die Leute denn im Vertrieb, weil ich, andersrum, ich habe ja mit ganz vielen, ich spreche mit Königsmacher-Podcast mit ganz vielen Leuten, die auch alte Ausbildung, du sagst ja, ab 2009 konnte man nicht mehr fachfremd rein oder branchenfremd rein oder schwerer war es reinzukommen. Und die ganzen, die halt Ausbildung machen, die einfach Ausbildung bei Gesellschaften so machen, die sagen, fachlich ist alles ganz super. Was aber halt in der Ausbildung überhaupt nicht vorkommt, und das finden alle schade, ist Vertrieb. Die lernen halt nicht den Vertrieb, die sind halt fachlich fit. Wenn du Leute reingeholt hast, gehe ich davon aus, du hast vielleicht auch noch geschult, gelehrt und habt ihr irgendwelche Konzepte gehabt, wie ihr die Leute zum Vertrieb bringt oder habt ihr das vorher schon
Ja,
ausgesiebt?
wir hatten Konzepte, aber natürlich ist es auch so, dass es natürlich oftmals auch im Tagesgeschäft hängen bleibt. Und eigentlich ist dieses Ausbilden von neuen Vertriebsleuten ein Fulltime-Job, was auch dazu führt, dass dein eigener Umsatz, also wenn du angewiesen bist auf deinen eigenen Umsatz, dann kannst du eigentlich keinen neuen Mitarbeiter irgendwo reinholen oder ausbilden, weil es dich einfach zu viel Zeit und zu viel Geld kostet. Deswegen glaube ich, gibt es nach vorne hin sicherlich die Möglichkeiten, wenn man es schafft, irgendwo gute Ausbildungs- und Finanzierungskonzepte auf die Beine zu stellen, sowohl für denjenigen, der ausbildet und coacht, sage ich mal, als auch für den Auszubildenden und zu coachenden. Ich glaube, das wäre dann unterm Strich der Königsweg da drin. Und das macht er zum Beispiel, wie ich es gerade eben gesagt habe, die Königswege sehr, sehr gut. Und deswegen muss man da tatsächlich auch wirklich mal den Mut ziehen, dass die das wirklich sensationell gut machen und auch andere gut machen, aber die fallen mir dann wirklich in den Bereich ein.
Wie hast denn du das? Weil du hast ja, du bist bei der Impunto reingekommen und am Ende habe ich schon gesagt, warst du ja vorstellen. Das heißt, du hast eine Karriere gemacht da drin. Also hast du ja wahrscheinlich auch dann die Entscheidung mittreffen müssen, genau für solche Wege. Okay, Leute, wir müssen irgendwas da strukturierter angehen. Aber was waren denn so deine Impulse da rein quasi? Also wo du sagst, okay, das müssen wir so verändern oder?
So, unterm Strich habe ich schon auch immer ein Stück weit versucht, meine Arbeitsweise oder Arbeitsweisen von erfolgreichen Leuten zu duplizieren. Wir hatten auch in Düsseldorf einen sehr, sehr guten und auch hilfsbereiten Mitarbeiter oder Niederlassungsleiter sitzen, der immer gesagt hat, Mensch, die ganzen neuen Leute sollen zu mir kommen, sollen mal gucken, wie ich arbeite und so. Aber ansonsten haben wir natürlich schon sehr, sehr viele Ausbildungskonzepte gemacht haben, Leitfäden, Gesprächsleitfäden, an denen sich die Leute orientieren sollen. Ja, und ich bin heute der festen Überzeugung, ein Gesprächsleitfaden leitet jemanden durchs Gespräch und derjenige sollte nicht daran leiden.
Ja.
Und ich glaube, das ist bei vielen einfach mal gar nicht angekommen, wie wichtig sowas sein kann. Und das ist, ja, ich kann heute eins sagen, ich glaube, hätte ich damals keinen Leitfaden gehabt, oder nicht diesen Verkaufsleitfaden, nachdem ich heute auch immer noch telefoniere, wenn ich mal gegen einen Interessenten anrufe oder so, glaube ich, da kann man schon einiges damit bewegen und auch Branchenfremde auch oder Jüngere, die aus einer Ausschließlichkeit kommen oder irgendwie schon relativ gut ranführen. Aber dafür braucht man natürlich ein einheitliches Konzept. Ja? Das heißt, der in Hamburg muss es genauso machen wie der in München unten. Aber das ist halt oftmals so, dass halt auch sich der Schlendrian dort ein bisschen einschleift und man dann sagt, Mensch, dann mach's halt so mal so, wie ich es mache. Aber das ist halt auch manchmal nicht duplizierbar, so wie es derjenige macht. Und ich glaube, das führt auch immer wieder mal dazu, dass der eine oder andere vielleicht mehr oder weniger Erfolg hat.
Du hast gerade erzählt, dass du ab und zu heute immer noch auch mit Interessenten sprichst und sowas. Also, dass der Gesprächsverfahren von damals noch hilft. Weil eine von meinen Fragen wäre auch: Du bist ja einfach vom Kundenbetreuer. Am Ende warst du Vorstand. Also, aber
Genau.
du hast ja quasi, aber in der Entwicklung, weil ich kenne das von diversen meiner bekannten Freunde, die einfach auch im Vertrieb mal waren, und dann kommst du aber irgendwann, bist du einfach in der Position, dass du gar nicht mehr Vertrieb machst, sondern plötzlich bist du ja einfach Manager.
Das ist definitiv das größte Thema an sich. Du kommst natürlich auch in Fahrwasser rein, wo du einfach genau diese Zeit oder auch diese Muse oder auch bestimmte Sachen gar nicht mehr tun kannst, weil du einfach in vielen Dingen, die du eigentlich gar nicht machen willst, ja, sage jetzt nochmal, ich hatte ja Gott sei Dank einen Kollegen, der für das ganze Zahlenthema zuständig wäre, weil ansonsten wär's ein heilloses Durcheinander geworden, weil ich dafür zu wenig blau bin. Aber nichtsdestotrotz muss man sich natürlich mit Planungen auseinandersetzen. Man muss sich mit vielen anderen Dingen auseinandersetzen, auch mit langfristigen Sachen. Der größte Unterschied war eigentlich der, und das ist auch so eine, ich sag's mal, so eine Lernkurve, ja. Wenn ich früher beim Kunden oder abends ins Bett gegangen bin und wusste, mein Team hat, keine Ahnung, X MB Umsatz geschrieben, ja, dann wusste ich, ob der Tag gut oder schlecht war. Dann irgendwann mal kommst du aus diesem Fahrwasser raus und triffst heute eine Entscheidung, die sich aber vielleicht erst in 2 Jahren auswirkt, positiv oder negativ, das kann ich nicht sagen. Das ist sicherlich ein Riesenthema, wenn du aus einem messbaren Leben in ein unmessbares Leben kommst, so in der Richtung. Und das fand ich extrem schwierig, damit umzugehen. Also ich bin mit unserem damaligen Vorstand abends nach Hause gefahren. Wir haben nebeneinander gelebt, in einem Haus. Und er hat gesagt, wie war dein Tag heute? Und dann sage ich, kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht, weil ich heute Sachen gemacht habe, die sich vielleicht morgen positiv oder negativ auswirken. Das kann ich dir noch nicht sagen. Und das war auch ein Thema, wo ich sage jetzt mal, Vertrieb lebt von Emotionen, Vertrieb lebt von Ergebnissen, von Positiven. Ich habe auch immer gesagt, Mensch, wenn du einen guten Termin hattest, ja, ruf mich an, geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid. Kommuniziert miteinander. Und das sind genauso Sachen, ich glaube, das ist Vertrieb, und der auch leben muss. Und ansonsten geht dieses kleine Röschen ganz schnell ohne Wasser wieder ein. Aber nichtsdestotrotz ist es dieser Schritt natürlich raus aus dem täglich Messbaren rein ich nenne es jetzt mal in so eine Management-Ebene oder sowas, ein schwerer Schritt.
Das ist ganz spannend, weil du sagst, mit den Emotionen, es lebt man Emotionen, das stimmt voll und ganz. Aber wenn du auf so einer Management-Ebene bist und du sagst, du musst Entscheidungen treffen für in 2 Jahren oder sowas, wie hast denn du gerade im Vertrieb entschieden, ob irgendwas ein Hype gerade ist? Also einfach nur ein kurzfristiges Ding, weißt du, so alle sprechen darüber, wir waren bei der Dubai-Schokolade vorhin, ne? So, ey, wir müssen jetzt in Dubai-Schokolade investieren, das ist der Shit. Und du denkst, also wir wissen jetzt beide, nee, das ist Weihnachten vielleicht noch okay, aber im Januar ist halt. Zahlt keiner mehr 17 € für ein Stück Schokolade.
Also ich bin letztes Jahr im März hatten wir eine Vertriebsveranstaltung oder unsere Jahresauftragstagung oder Vertriebstagung in Österreich. Und da davor habe ich mich mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt gehabt und habe gesagt, das ist ein Game Changer nach vorne hin. Wir müssen auf das Thema setzen. Und dann habe ich gesagt, da sehe ich Das Thema künstliche Intelligenz sehe ich ähnlich wie Google 1998, als sie ganz, ganz am Anfang waren. Ich habe das Google-Geschäftsmodell relativ schnell verstanden, aber bis heute noch keine einzige Google-Aktie in meinem Leben besessen gehabt. Und da habe ich gesagt, sowas lasse ich mir nicht mal nochmal entgehen. Das sind dann Tendenzen, die bei mir in Anführungszeichen zu einer Geschäftsidee oder zu einer Idee führen, die wir sagen, die müssen wir jetzt versuchen umzusetzen. Ich hab in den letzten 21 Jahren sicherlich 150 Ideen gehabt, wovon 149 gar nichts waren. Aber eine war vielleicht gut. Und ich bin Chancensucher. Bin kein Problemdenker. Und meines Erachtens nach gibt es auch nur zwei Menschen, zwei Arten von Menschen. Der eine ist Lustgewinner und der andere ist Schmerzvermeider.
Oh, das ist gut.
Ja, es ist so.
Ja, verstehe ich. Kann ich voll und ganz. Ja, hab bisher noch
Und
keine Worte dafür gehabt, war sehr gut.
aber ich glaube, zwischendrin gibt es nicht arg viel. Und ich bin ganz klar auf der Lustgewinnerseite. Und deswegen hab ich eine Idee. Ich denke die nicht mal zu Ende, aber ich versuche sie in dem Moment schon umzusetzen.
Ah, sehr gut. Du hast gerade schon von diesem Jahr Vertriebstagung erzählt. Du bist ja bei der. Im Punktum AG warst du halt Vorstand und dann bist du da raus. Ne, es kam, hat
Genau.
nicht weiter funktioniert, dein Vertrag, dein Mandat wurde nicht verlängert, war, glaube ich,
Mein
der Stand, ne?
Vertrag ist nicht verlängert worden, genau. Zum
Und
31.12. haben wir dann gesagt, dann machen wir hier einen sauberen Cut und ich konzentriere mich auf was anderes und die in puncto sucht jemand anderen oder konzentriert sich auf was anderes.
Jetzt meine Frage, du hast ja mit 34 Jahren schon mal den Privatier getestet für 3 Monate. Und warum hast du jetzt nicht einfach im Januar gesagt, so, okay, jetzt einfach, ja, mache ich weiterhin Privatier? Sondern du hast gleich zwei Firmen, wie ich sehe, mitgegründet, ne?
Das kann ich nicht. Also einerseits, ich war ja gesperrt in Anführungszeichen bis zum 31. Mai. Ich saß ab 10. Januar bei Freunden im Büro, die mir Gott sei Dank einen Büroarbeitsplatz gewährleistet oder ermöglicht haben. Weil ansonsten wäre ich wahrscheinlich in Schlabberpulli und Jogginghose zu Hause verwahrlost. Nein, ich habe mir relativ früh darüber Gedanken gemacht, dass ich A, einerseits, ganz ehrlich, 52 kann ich nicht, reicht es weder das Geld noch für die restliche Lebensarbeitszeit, noch bin ich viel zu, ja, wie soll ich sagen, ich hatte Ende Januar, da war ich beim Skifahren, aber da hatte ich einem sehr, sehr guten Bekannten von mir geschrieben oder mit ihm geschrieben, habe ich gesagt, er hat gesagt, er ist gespannt, was bei mir rauskommt. Da habe ich gesagt, du, es wird sicherlich irgendwas mit Versicherungen zu tun, weil ich habe das Gefühl, die Branche braucht mich, ich brauche die Versicherung, die Branche und ich bin noch nicht fertig. Aber jetzt nicht im Sinne von, ich hege irgendwelche bösen Gedanken gegen das alte Unternehmen. Im Gegenteil, dem wünsche ich wirklich immer das Allerbeste. Aber ich glaube, ich habe noch viel zu viele Ideen, die man umsetzen könnte und umsetzen muss, die vielleicht auch Chancen beinhalten. Ich glaube schon.
Und welche Ideen waren das? Weil du hast mir auch noch bei der DKM erzählt, du hast auch so ein BAV-Netzwerk. Wir haben vorhin mal ein Netzwerk, weil ich dachte, das ist ein BAV-Netzwerk, kommen wir auch noch. Du hast ein BAV-Netzwerk gehabt?
Genau,
Hast du, also.
ich hatte mich, da könnte ich auch ein ganzes Buch drüber schreiben. Ich hatte mich auf die Beratung, oder es gab mal jemanden, die haben Berater besucht für ein Großprojekt BAV. Und dann habe ich irgendwann mal unsere damaligen BAV-Leute dort angemeldet, dann habe dann immer wieder mal versucht nachzufragen, Kommunikation hat nicht richtig stattgefunden. Also habe ich rausgefunden, wer hinter diesem ganzen Projekt steckt. Den habe ich ausfindig gemacht und habe dann irgendwann mal gesagt, was passiert denn, wenn ich die Leute organisiere, die ihr sucht? Und dann hat er gesagt, ja gut, das wird ja nur helfen und dann würden wir das Projekt gemeinsam abwickeln. Dann habe ich gesagt, alles klar, dann nehme ich mal ans Telefon und schau mal, wie viele Leute ich organisieren kann. Ich habe dann durch mein Netzwerk roundabout 550 Bewerbungen bekommen aus dem Markt, um ein Großprojekt zu beraten. Habe dann dieses Netzwerk versucht, da reinzubringen oder weiter voranzubringen. Blöde war nur, dass derjenige, der das Ganze unter seinen Händchen hatten oder unter seinen Fingerchen hatte, auf einer Kreuzfahrt tödlich, nicht nur tödlich gestorben ist, nein, der hat einen Herzinfarkt gehabt und ist auf einer Kreuzfahrt gestorben, sodass danach eigentlich dieses ganze Thema komplett im Sande verlaufen ist. Und dann habe ich gesagt, Mensch, die Leute, die in diesem Netzwerk drinstecken, die hinten dran auch Geld und Zeit investiert haben, da möchte ich, dass die zumindest für jeden Euro, den sie bekommen haben oder eingesetzt haben, mindestens 2 Euro rausbekommen. Und dann habe ich versucht, dieses Netzwerk am Leben zu halten, Mandate zu generieren und ja, hat dann im Kleinen immer wieder mal ein bisschen funktioniert, aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das war eigentlich unterm Strich der Grund, warum ich im August diesen Jahres gesagt habe, Mensch, einerseits habe ich sehr, sehr positiven Zuspruch aus diesem Netzwerk gehabt und B, glaube ich, dass das Thema betriebliche Vorsorge und betriebliche Altersvorsorge an sich ein sehr, sehr wichtiges Thema im Bereich der Altersversorgung wird, weil Lieschen Müller kann sich morgen einfach keine 100 Euro mehr netto für ihre Altersvorsorge leisten und sie sollte es dringend tun. Und dann habe ich gesagt, Mensch, dann gründe ich die mit meinen Mitgesellschaften das die Personalis GmbH, Institut für betriebliche Vorsorge, und wir kümmern uns um das Thema BAV, BKV, sonstige betrieblichen Benefits, die nach und nach noch dazukommen, weil ich glaube, da ist ein extremer Bedarf da. Und warum? Den Institutsgedanken dahinter, das ist einerseits, ich glaube, wir müssen in die, nicht nur in die Branche, sondern an die Arbeitgeber ran eins weiterbringen, dass wir dringend Versorgungsordnungen, rechtssichere Versorgungsordnungen brauchen. Und deswegen habe ich gesagt, dann machen wir hier in Anführungszeichen ein Institut, wo wir auch bestehende Versorgungen überprüfen können, bestehende Versorgungen unter verschiedensten Gesichtspunkten auf eine Waagschale legen können und sagen können, okay, wir machen von Thema Rechtssicherheit bis hin zu Haftungsthemen innerhalb der bestehenden Versorgungsordnung gehen wir oder versuchen wir einen anderen Ansatz zu gehen und nicht einfach nur hier, ich bin der Versicherungsmakler Börner, ich verkaufe morgen Versicherungen. Das ist nicht mein Ansatz dahinter. Und so haben wir dann die Personalis gegründet und wollen jetzt eigentlich zum 1. Januar, sage ich mal, also wir sind mit allen Vorbereitungen fertig, wir sind registriert. Das war witzigerweise eine Woche vor der DKM, waren wir soweit und von dem her sind wir jetzt dabei, ein bisschen Mandate zu generieren. Wir haben auch schon ein paar Anfragen. Und um dann dieses Netzwerk dann auch wieder mit Beratungen zu bestücken.
Er konnte in das Netzwerk jeder rein, der sagte, ich kann BAV oder gab es irgendwie
Nein,
Qualifikations.
es gab Qualifikationsvoraussetzungen. Also wir brauchten den Nachweis mindestens eines Experten BAV über die DMA. Wir haben auch damals, ich glaube in 8 Wochen, haben wir 180 Leute zum BAV-Experten ausgebildet. Das zweite war, wir haben sämtliche Experten auf Echtheit und auf Bonität geprüft. Das heißt, irgendjemand, der, keine Ahnung, Mannbescheid drinstehen hatte, der war raus, ging nicht. Und von dem her haben wir da schon ein sehr, sehr exklusives und auch hochspezialisiertes Netzwerk auf die Beine gestellt. Wie gesagt, ich hatte 550 Bewerbungen da liegen und hatte in letzter Konsequenz 180 Leute oder 200 Leute knapp unter Vertrag bei der InBRV in Bunker damals. Und jetzt bei der Personalis sind wir bei roundabout 50 Leute, die auch für den Start absolut reichen.
Okay, das ist die Personalis. Ich sagte, du hast ja seit zwei, weißt du, das ist einfach ein Unternehmen reicht ja nicht.
Genau.
Das zweite noch, ne? Das war
Die Sales hat
ja.
Financial Commerce GmbH,
Ganz
ja.
genau. Sales Hub. Ist hat das mit KI was zu tun? Weil Sales Hub klingt so ein bisschen. Du meintest
Darüber
Chancen.
werden wir viele KI-Projekte steuern. Das zweite ist, wir werden über die Sales Hub eine neuartige Version der Lead-Gewinnung versuchen. Ich gehe davon aus, dass es auch funktioniert, weil ich der festen Überzeugung bin, dieses Thema, kaufe mir heute einen Interessenten, ruf den morgen an oder ich kaufe mir einen Termin, ruf den morgen an, bin ich der festen Überzeugung, dass es heute so nicht mehr ausreicht, um nachhaltig dieses Thema zu befeuern. Weil wir haben oftmals in dem Lead-Bereich die Situation natürlich, dass A, viele Leute einfach sich mal nur Informationen abholen wollen, dann sind sie aus anderen Gründen, sind sie pflichtversichert, also jetzt im PKV-Bereich. Wir wollen eigentlich in dem Bereich der Interessentengewinnung einen komplett neuen Weg gehen, anderen Weg gehen, wo auch viel das Thema KI mitspielt. Wir haben auch jetzt momentan noch ein kleines Projekt, wo wir versuchen, eine Plattform auf die Beine zu stellen, die nachher rein über künstliche Intelligenz berät.
Ah, okay. Ich vermute,
Und
mehr kannst du gerade noch nicht so sagen,
nee,
oder?
wir sind noch nicht fertig.
Okay. Aber es ist spannend, weil ich habe auch, du bist einfach ein Vertriebsexperte durch und durch in der Branche. Du hast einfach schon Jahrzehnte Erfahrung drin. Es passiert immer ganz viel mit Leads, weil eine von meinen Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, war einfach, glaubst du, dass in Zukunft Leads relevant sind? Hast du jetzt schon beantwortet? Also scheinbar ja, in einer
Wird
anderen
schwieriger.
Art. Ja? Es wird schwieriger. Aber wäre nämlich die zweite Frage daran anschließt, nämlich was glaubst du denn, wie in Zukunft so der Vertriebsprozess sein wird? Wenn du mal sagst, ich sag mal den Standard, ich weiß, es gibt Abweichungen und so weiter und so fort, aber sag mal so, der 20-jährige Marco will jetzt auch noch eine Versicherung machen oder so, ne? Was glaubst du, wie wird es in Zukunft sein?
Also ich glaube, also wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, wir haben Stand heute ein Durchschnittsalter im Bereich der Makler von 51,5 Jahren. Es kommen die Millennials, die sind heute 24. Die können schon fast nicht mehr miteinander kommunizieren. Das wird ein Riesenthema. Weil es einerseits das, was ich noch erlebt habe, dass der Allianzvertreter in der Woche dreimal an vier verschiedenen Stammtischen saß unter der Woche und dort generiert hat, kennen die Jungen gar nicht mehr. Die jungen Leute holen sich die Informationen woanders her. Die holen sich Informationen aus einer künstlichen Intelligenz. Und wird jetzt genau, also heute holen sie sich oftmals Informationen über Vergleichsportale, aber die Jüngeren holen sich es über künstliche Intelligenz. Das heißt, wir treffen ein altes Maklertum oder ein altes Vertriebssystem trifft auf neue Leute, auf junge Leute. Ich glaube, das wird ganz, ganz schwer, dass die überhaupt eine Kommunikationsebene finden. Da wird das Thema künstliche Intelligenz viel, viel stärker uns reinspielen und ich bin der festen Überzeugung, dass wir momentan, ich sage mal, bei KI 1.0, wenn überhaupt schon sind, aber wir 2.0, 3.0 überhaupt gar nicht abschätzen können, was das für Möglichkeiten sind. Aber die jungen Leute werden es nutzen und sie werden es tun. Und deswegen glaube ich, müssen wir uns auch auf das Thema extrem einstellen, dass sich der Vertrieb auch ein Stück weit wandeln wird. Ich bringe dir ein Beispiel. Ich hatte vor kurzem einen Vertriebsmitarbeiter da, der ist seit 30 Jahren in der Branche. Und dem habe ich nur mal eine vor den Latz geknallt mit den Worten, erklär mir mal im Bereich PKV, wo du dich sehr, sehr gut auskennst, den Unterschied zwischen einem Hausarztprinzip und einem Primärarztprinzip. Dann hat er 3 Minuten rumgestammelt und ich habe gesagt, jetzt liegst du fast schon zu 70% richtig. Und habe das Thema nachher bei KI eingegeben und KI hat mir das in 20 Sekunden 100% richtig gegeben. Und ich glaube, auf das Thema müssen wir uns extrem einstellen. Und da wird es Wege geben und Möglichkeiten geben, von die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.
Aber dann kommst du ja von dem Gedanken immer, dass der wissende Kunde sucht und dann jemanden findet. Aber glaubst du, dass wir einfach dass die ganzen Kunden wissen, was sie brauchen? Ist nicht einfach der Job von dem Versicherungsberater, denen auch zu sagen, übrigens, hier, also, ja, Marco, du willst einen Urlaub, verstehe ich, aber denk mal, dass du einfach in 30 Jahren willst du auch noch von irgendwas leben, steck mal lieber ein bisschen Geld in die Rente oder
Ja,
Altersvorsorge.
aber ich vermute, dass die nächste Generation, also die nach 2000 geboren, dass die nicht mehr den Versicherungsmenschen fragen werden in 5 Jahren, sondern ich glaube, die werden künstliche Intelligenz fragen. Aber andererseits kann man natürlich auch sagen, nein, das sagen wir auch schon lange mit Internet und allem drum und dran, aber soweit sind wir Gott sei Dank noch nicht. Ich glaube aber, dass das ein massives Thema sein wird und dass sich da in dem Vertriebsbereich oder der Vertriebsbereich massiv verändern wird.
Aber brauche ich denn noch einen Vertrieb mit dem, was du vorhin hattest, weißt du, mit den Leuten, die einfach, sagen wir, Feuer haben, die Lust haben auf Abschlüsse, die einfach wirklich so, ne, so, also vertrieblerisch denken, die brauche ich dann doch fast gar nicht mehr, wenn der Kunde kommt und sagt, ich will bei dir jetzt was kaufen, Marco.
Wir müssen unterscheiden. Wie gesagt, warum habe ich jetzt ein neues
Ja.
Unternehmen gegründet, wo ich auch Vertriebsmenschen möchte und auch bewusst haben möchte? Aber ich glaube, wir gehen in dem Bereich, muss man wirklich tatsächlich unterscheiden. Ich spreche jetzt HR und Firmeninhaber von kleinen mittelständischen Unternehmen an. Das ist jetzt vielleicht nicht Kevin, der 23 ist oder 21 ist. Ich glaube, da muss man unterscheiden. So Sachen wie, keine Ahnung, ich schließe jetzt mal eine Haftpflicht ab oder brauche ich eine Haftpflicht, das wird über KI geregelt werden. Dann geht er auf ChatGPT oder Gemini oder egal wie die Kinder heißen. Und sagt, brauche ich eine Haftpflicht? Dann sagt ihm die KI, ja, du brauchst eine Haftpflicht. Dann geht er auf Deck 24 von mir aus und schließt eine Haftpflicht ab. Oder er fragt noch, wo schließe ich sowas ab? Und dann wird keiner sagen, Mensch, geh zu Markus Börner, der ist Makler in München, der hilft dir ganz toll. Das wird nicht passieren. Und da muss man unterscheiden. Ich war auch letztens auf einer Veranstaltung von einer Versicherungsgesellschaft, die im Bereich PKV gesprochen hat. Da hatten wir es auch davon, dass wir ein erklärungsbedürftiges Produkt haben und dass wir vielleicht auch noch den Makler dafür brauchen. Ich hoffe, dass es so bleibt, weil PKV ist auch meine Leidenschaft noch weiterhin, auch wenn ich jetzt im BAV mache, ja, und im PKV. Aber ich glaube trotzdem, es wird der Zug ist nicht aufzuhalten. Und deswegen glaube ich, muss man relativ schnell sich mit dem Thema auseinandersetzen. Es kommt wieder ein ganz blöder, abgedroschener Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und deswegen glaube ich schon auch, dass man zumindest zweigleisig denken sollte, weil wenn ich das eine tun kann, ohne das andere zu lassen, dann ist ja gut. Aber wenn ich morgen dran stehe und sage, Mensch, wie lange überlegen wir schon, dass Google oder wie lange haben wir schon Angst, dass Google in den Versicherungsmarkt geht? Oder dass Ping ankommt, die technisch und finanziell gesehen eine Allianz zweimal kaufen könnten. Bisher hat es nie stattgefunden, von dem her werden wir noch gebraucht, ja. Aber ich glaube, das Thema ist endlich. Vor allem auch die Entwicklungsschritte natürlich viel, viel schneller werden. Ich glaube, das ist ein Thema, da könnten wir uns 2 Wochen lang drüber unterhalten und wir hätten noch nicht alles fertig. Aber ich sage eins. Ich schaue zumindest mal mit einem Auge drauf und sage, hey, wenn es morgen kommt, dann bin ich bereit. Und wenn nicht, mein Gott, dann sind wir eh da.
Das ist gut. Das ist eine gute Einstellung. Ich bin auch fand ich mal so spannend von jemandem zu sehen, der wirklich, ne, das Handwerk gelernt hat, aber mit der man in die Zukunft schaut. Wir sind auch fast schon am Ende und ich frage auch meine Gäste immer noch, und zwar eine Frage, bei dir ist einfach, das klingt alles sehr, sehr eine Erfolgsstory durch und durch. Aber ich frage mal, was denn so mal Fehler waren, die man gemacht hat, oder sagen wir mal, größte Learnings, wo du auf irgendwas gesetzt hast, kann sein als Vorstand oder als irgendwas oder am Anfang deines Vertriebslebens, egal wann, und wo du gemerkt hast, das war falsch, halt so. Fällt dir irgendwas so ein?
Da waren sicherlich viele Entscheidungen, waren viele Sachen. Ich vergleiche oftmals, also ein Fehler bei mir oder im Vertrieb ist oftmals ähnlich wie bei Aktien. Ja? Man realisiert Gewinne zu schnell und hält zu lange an Verlusten fest. Das heißt, oftmals war man vielleicht nicht restriktiv genug zu sagen, alles klar, bis hierhin und nicht weiter. Ich sage jetzt mal, sowohl von meiner Seite als auch, ich sage mal, von Mitarbeiterseiten oder von Vertriebspartnerseite. Das heißt, man glaubt vielleicht oftmals zu lange an das Gute im Menschen und hält zu lange an einem fest, wo man eigentlich hätte vorher schon sagen müssen, ach komm, es hat eigentlich keinen Sinn. Und das ist sicherlich ein Thema, wo ich sage, da würde ich heute viele Sachen anders machen. Ob man es als Fehler jetzt extrem sehen muss, natürlich hat man, aber ich glaube auch ein Stück weit, war vielleicht das auch ein Stück weit ein Geheimnis meines, ob es Erfolg ist, sollen andere beurteilen, aber zumindest bin ich immer gut damit gefahren und von dem her sage ich eigentlich, nee, es gibt gar nicht so viele Sachen, weil ich ja auch keiner bin, der sagt, Mensch, da hinten war irgendwas, was ich heute anders machen würde. Nee. Ich bin eigentlich eher sehr, jemand sagt, alles klar, das war vielleicht ein Fehler, bin ich auch der Letzte, der sagt, ja, das war, oder der nicht abstreitet, dass man Fehler gemacht hat. Jeder Mensch macht Fehler jeden Tag. Aber ich glaube trotzdem, man sollte nach vorne gucken und sagen, nicht aus Fehlern lernen eigentlich schon, und sagen, okay, versuchen wir halt den Fehler nicht zweimal zu machen. Und von dem her, ich habe ein reines Gewissen, ich bereue nichts.
Ich stelle die Frage ja immer so, das ist genau, wenn Leute einfach in die Branche kommen, dass sie einfach merken, ah, alles, was ihr seht, also ne, wo es sehr gut aussieht, auch alle haben Fehler gemacht und Learnings. Deswegen habe ich auch das Wort Fehler ist so negativ besetzt bei
Ja,
uns. Deswegen
ja.
sage ich immer so Learnings, weißt du, deswegen
Ja.
einfach,
Also
weil ich.
Learnings, ganz ehrlich, ich kann dir eins sagen, also, oder ich kann eigentlich immer eins sagen, Learning sollte man eigentlich aus allem, was man tut. Viele lernen ja immer aus dem Positiven, aber auch aus dem Negativen sollte man viel lernen. Ich hab auch immer gesagt, beispielsweise, ich habe dich gefragt, wenn der Kunde nicht unterschrieben hat, weil das konnte ich nachvollziehen, aber ich hab Mitarbeiter oftmals gefragt, warum hat der Kunde bei dir unterschrieben? Was hast du dafür getan, dass er bei dir unterschrieben hat? Also das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich viel, viel mehr in Vordergrund stellen möchte oder würde, und sich auch immer hinterfragen. A, warum war es gut? Und B, oder nicht nur, warum war es schlecht, sondern auch, warum war es tatsächlich gut?
Das
Ich
ist ein
glaube, das ist ein Riesenthema.
Riesenthema, das ist schon ein guter Tipp. Beziehungsweise sind wir schon fast am Ende, wo ich am Ende noch drei Fragen habe und das passt nämlich gerade ganz gut. Und zwar frage ich immer, was war denn für dich der beste Tipp in deiner Anfangszeit, den du quasi deine ganze Karriere so mit ein bisschen befolgst?
Folge dem Leitfaden, oder? Wirklich, halte dich an den Leitfaden. Ich hab wirklich, bei mir war der Anfang meiner Eigenumsätze war eine Wellenbewegung. Und ich habe immer wieder mal mich resettet und habe immer wieder mal, der Mensch versucht ja immer rauszutreiben und zu sagen, ja, ich kann es viel besser und alles. Den meisten Erfolg hatte ich immer wieder, wenn ich an meinen Leitfaden zurückgekommen bin und mich an dem entlang gehangelt habe. Das war wirklich so ein Punkt, wo ich auch meinem damaligen oder dem damaligen Vorstand von der Impuls echt dankbar bin, der gesagt hat, Mensch, das probierst du einfach mal, resette dich wieder, mach diesen Weg wieder und fang von vorne nochmal an, so in die Richtung. Das muss ich wirklich sagen, das war sicherlich eines der prägendsten Dinger, weil dann hat es immer funktioniert. So, der Leitfaden war ein Erfolgsgarant.
Sehr gut. Was hättest du denn gerne am Anfang deiner Karriere gewusst, was du selbst hart erarbeitet hast?
Ich bin oft sicherlich beim Kunden gesessen und konnte bestimmte Entscheidungen vom Kunden nichts entgegenbringen. Das beste Beispiel eigentlich bleibt in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ich weiß, so wie mein ersten Termin, den ich vorhin erzählt habe, ja, ich glaube, mit dem heutigen Wissen hätte ich sie nicht umgebogen, das wäre jetzt falsch, aber hätte ich sie sicherlich dazu gebracht, nochmal intensiver über diese Entscheidung nachzudenken und vielleicht doch in die private zu wechseln. Also von dem her Erfahrung. Ich hätte am Anfang die Erfahrung gebraucht.
Die man leider sammeln muss, oder Gott sei Dank, wenn man es
Genau.
sehen will.
Also nochmal, ich bin voll froh darüber, dass ich es gesammelt habe.
Ja, klar. Das ist einfach, ja, und dann, ja, die letzte Frage ist nochmal: Was für Bücher kannst du denn empfehlen, die man gelesen haben sollte und warum?
Also eines meiner auch für die Branche, also fürs Berufsleben bezogene Buch ist sicherlich der Frank Bettger, Lebe begeistert und gewinne. Ist für mich das Branchenbuch schlechthin. Für mich eigentlich zu der Zeit geschrieben und passt heute noch. Geht auch um das Thema Leitfaden und so Sachen. Das Zweite, was ich wirklich jedem empfehlen kann und auch oftmals wieder gelesen habe, ist Whale Done, heißt es, von Walen Lernen. Das ist von, um Gottes Willen, wie heißt er? Es sind, glaube ich, drei, die das schreiben. Ken Benchard heißt der, glaube ich. Und Benchard ist ein Buch zum Thema Motivation. Wie motiviere ich Mitarbeiter oder wie motiviere ich andere Menschen? Ist meines Erachtens nach ein sehr, sehr geniales Buch. Und das Dritte ist auch hier für die Branche eigentlich von Dale Carnegie, Sorge dich nicht leer. Das sind so die Bücher, wo ich immer wieder mal im Beruflichen gerne lese und auch immer wieder lese. Ansonsten gibt es ganz, ganz viele Sachen, die ich im privaten Bereich lese, aber das sind dann hauptsächlich Autobiografien, weil das natürlich auch immer wieder mal spannend ist, wie andere Menschen so durchs Leben kommen.
Ja, das definitiv, aber es war auch spannend mit dir. Also war auch spannend zu hören, wie du durchs Leben bisher schon gekommen bist, ne? Das Berufsleben. War sehr schön. Ja, war sehr wunderbares. Schönes Gespräch, hat mir sehr gefallen. Danke, dass du mein Gast warst.
Ich sage vielen Dank, Marco, hat mir super Spaß gemacht. Dankeschön.
Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch auch so interessant wie ich. Und wenn das der Fall war, dann würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Markus Börner. Mein Name ist Marco Petersohn. Ich bin Ihr Ass im Ärmel für Reichweite, Reputation und gezielte Kommunikation der Versicherungsbranche. Auf Wiederhören.
Deutschland.